RD. Die Haut verzeiht ja nichts, das ist ja bereits bekannt. Mhm. Aber nicht nur die Haut hat hier und da Probleme, nach Fehltritten mal ein Auge zuzudrücken. Bei manchen Verfehlungen kann man noch so oft sagen, Mensch, Schwamm drüber. Es gärt und brodelt dann ja doch in einem und dann kommt die Sache wieder hoch. Und davon hat ja keiner was.
Ja, also nachtragend sein ist so ein bisschen der Montag unter den Wesenszügen. Aber letztendlich kann man sich da ja nur sehr schwer von lösen. Sucht man sie ja nicht freiwillig aus, dem Partner, der einen irgendwann mal betrogen hat bei jeder Fummelszene in irgendeiner gottlosen Vorabendserie nochmal flott den letzten Seitensprung vorzuwerfen. Man hatte ja gesagt gehabt, dass man verzeiht, aber hoppla, wo ich da gerade zwei Leute in Affärenkonstellationen vögeln sehe, fällt mir wieder ein, das hast du ja auch schon mal gemacht. Wunden heilen zwar, aber der Schmerz, der bleibt. Und ob da ein dreckiger Rachefeldzug weiterhilft, das bezweifle ich auch ein bisschen.
Also es besteht offensichtlich Handlungsbedarf in Sachen Verzeihen und dem kommen wir jetzt nach.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinlichen Fragen des Lebens. Und die wollen wir auch heute wieder beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Verzeihen, Masterclass, wann ist wirklich wieder alles okay? Also wir sind ja immer daran interessiert, ein Unterhaltungsprogramm zu präsentieren, das euch an der Hand nimmt und euch aus dem schneidigen Wind der Realität entführt. Mhm. Das ist uns wichtig. Jetzt ist mir bei der intensiven Beschäftigung mit dem Begriff Verzeihen dann aber doch aufgefallen, dass wenn man dieses Wort Verzeihen mal so aus dem privaten Kontext rausnimmt, hattest du es ja gerade schon eingeordnet, bei dir ging es ja schon um Beziehungsfragen. Aber wenn man das Wort Verzeihen da mal rausnimmt, dann ist das doch eine ziemlich aktuelle Sache. Weil jetzt
politisch aktuell, oder?
Ja, sowohl als auch, weil jetzt gerade war ja 5 Jahre Corona.
Ja.
Haben wir ja groß gefeiert.
Groß gefeiert, ja.
Wir erinnern uns an den Satz von Jens Spahn, der damals noch als Gesundheitsminister tätig war. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Was soll ich sagen? Ist nicht viel passiert. So ein Bauchgefühl.
Ich habe in der Recherche zum Thema schon gelernt, dass es richtig viele Studien gibt, die belegen, dass Verzeihen quasi Seelenwellness ist und einen zufriedener und psychisch gesünder macht. Es macht wohl auch Sinn, dass es wahrscheinlich gesünder ist, die Schultern zu zucken und den Fehler abzuhaken, statt irgendwie alle 5 Minuten im Kopf zu planen, wie man dem anderen ähnlich grausamen Schmerz zufügen könnte, wie er einem selbst zugefügt hat. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, bei diesen ganzen Tipps und Verzeihen und das ist so hilfreich und so, das ist so ein bisschen das Choose-Happiness-Prinzip, mit dem ich eh nicht so gut klarkomme.
So.
Weil ich finde, es gibt einfach Lebensphasen, da choose man nicht Happiness, nachdem man selbst gerade betrogen wurde, vom Chef gekündigt oder vom Arzt irgendeinen besorgniserregenden Anruf bekommen hat. Also ich finde, man kann Happiness schlecht choosen, wenn einen selbst gerade an Happiness gechosen hat. Aber ich habe ja verstanden, dass da was für uns drin ist, wenn wir uns zumindest mehr bemühen zu verzeihen. Und deshalb möchte auch ich das heute lernen.
Ich glaube auch, weil es gibt ein aktuell, ich würde es auch so beschreiben, als ein recht schneidig kaltes Klima, so im sozialen Umgang miteinander. Das kann man ja sehr schön in sozialen Netzwerken sehen. Da wird eher sehr viel beschuldigt, das geht schnell hier und da, sagt auch schon mal jemand sorry, aber ich habe jetzt noch nie irgendwo gelesen, dass dann irgendjemand sagt, ja gut, Schwamm drüber. Also so dieses Segment des Verzeihens.
Es geht immer nur bis zur Entschuldigung, aber es geht nicht so weit, dass Leute auch sagen, angenommen, Entschuldigung angenommen. Kannst du gut verzeihen oder bist du nachtragend?
Man müsste ja wissen, ob man etwas zu verzeihen hat. Ich bin ja jemand, der eher immer denkt, bevor ich irgendjemand was krumm nehme, da jäte ich lieber nochmal den eigenen Vorgarten durch.
Und das
wird die eine oder andere
löblich.
Verfehlung, werde ich da wohl, ja, es wird löblich.
Ich denke mal, dass, also ich glaube, dass am Ende der Folge du mit dem Umgang besser dastehen wirst, als ich mit meinem.
Wieso? Wie bist du drauf?
Ich glaube, ich kann schon zumindest schwer vergessen. Ich kann mich vielleicht schon entscheiden, jemandem eine zweite Chance geben zu wollen, aber das Kopfkino fängt dann immer wieder an, mir die Szenen des Verrats nochmal in Zeitlupe vorzuspielen.
Bist du denn schon oft verraten und verkauft?
Na, oft weiß ich nicht.
Verschaukelt
worden. Ich glaube, ich wurde schon verraten, verkauft und verschaukelt. Ich habe aber auch schon verraten, verkauft und verschaukelt. Ich plane dann schon wohl gerne Rachefeldzüge. Und ich bin, glaube ich, eher schlecht darin zu sagen, na, fange ich mal bei mir an, gucke ich doch erstmal, was ich
vielleicht. Und was ist dann so ein guter Rachefeldzug? Machst du irgendwo Klingelmännchen oder schmierst du Zahnpasta unter die Klinge?
Ich glaube, ich habe in vielen Situationen die völlig falsche Einstellung, weiß ich jetzt schon, brauche ich keinen Flexperten, das ist mir bewusst, die völlig falsche Einstellung, dass ich denke, wenn mir jemand Schmerz zugefügt hat, auf welche Art und Weise auch
dann
immer.
Dann kneifst du zurück.
Ja, dann habe ich das Recht, dann habe ich ein Gut, denke ich dann immer. Mir ist aber bewusst, dass das dann am Ende nicht zufrieden führen wird, so in der Beziehungskonstellation. Aber das ist so mein Impulsverhalten, glaube ich. Würde ich gerne heilen lassen heute.
Ich habe auch überlegt, ob ich schon mal jemandem was verzeihen musste. Und mir ist nicht so viel eingefallen. Ich habe es eher so im beruflichen Kontext, dass ich dachte, da bin ich ungerecht behandelt worden. Und da muss ich sagen, also da kann man ja schnell über was hinwegsehen, wenn man weiterhin Geld bekommt.
Gut,
sollen wir?
Ja, gibst du mal einen Ausblick auf wen du so hast?
Ja, ich habe ja in der letzten Folge noch mal kurz im Nebensatz gefragt, warum das mit dem Vergeben und Vergessen der Bibel so ein großes Ding ist, besonders bei den Katholiken, dass da ständig gebeichtet wird, im Wochenrhythmus zum Teil. Und da gab es Feedback. Deshalb habe ich kurz vor der Aufzeichnung noch mit Bruder Lukas gesprochen.
Ja, seit 5 Minuten...
Follower.
Ja, Jünger, und großer, Jüngerin seines Insta-Accounts und großer Fan seiner Kunst, weil der petert das Insta-Game hoch, wirklich. Also Bruder Lukas steht von anderen Influencern in nichts nach.
Ja, von dir können wir auf vielen Ebenen noch was lernen.
Der liebe
lernen.
Gott wäre stolz auf ihn.
Gut, und dann habe ich noch mit Betty Taube gesprochen. Die kennt ihr vielleicht als Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel. Die ist auch Moderatorin. Sie ist weiterhin Model, sie ist Kunstpilotin. Na klar.
Sie ist was?
Kunstpilotin.
Was ist das?
Ja, so ich glaube, das ist so Loopings fliegen und
Nein.
sowas. Doch. Ich glaube, sie hat so einen Hang dazu, Beschäftigungen sich zu suchen, die so ein bisschen am Limit sind.
So ein bisschen wie Smudo von den Fanta 4.
Ja, mit der habe ich gesprochen, die hat auch vergeben, aber nicht irgendwie einen frechen Spruch oder dass ihr der Friseur mal ein bisschen viel von den Spitzen weggenommen hat. Die hat eine richtig harte Geschichte. Betty Taubes Mutter war schwer alkoholabhängig und hat ihre Tochter isoliert, bedroht und misshandelt. Und also, ich würde es kurz zusammenfassen, sie hat ihr eigentlich die Kindheit gestohlen und sie hat ihr verziehen. Also Betty hat ihre Mutter verziehen. Der Prozess ist vielleicht noch gar nicht so richtig abgeschlossen, aber sie ist auf einem guten Weg und über den hat sie mit mir gesprochen. Das war toll.
Und das zeigt vor allem, dass wir heute ein bisschen versuchen wollen, das Thema so von so unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, weil der eine Betrug, der finde ich immer so nach Verzeihen verlangt und auf der Hand liegt, sind so zwischen, also so Beziehungssachen, ne, Belügen, Betrügen, Streit innerhalb einer Beziehung, das kasper ich gleich ab mit meinem Flexperten, aber verzeihen muss man ja nicht nur Leuten, die, weiß ich nicht, einmal beschimpft haben oder einen mit jemand anderem betrogen, sondern halt auch in total vielen anderen Konstellationen, zum Beispiel auch Familienkonstellationen. Das versucht Steffi dann nachher abzukaspern. Hier soll jeder auf seine Kosten kommen.
Möchtest du denn anfangen?
Gerne. Ja, wenn ein Gast bereit ist, zweimal zu kommen in diesem Podcast, dann gibt uns das gastgebermäßig ein wärmendes Gefühl, weil dann haben wir beim ersten Mal offensichtlich nicht alles falsch gemacht, Steffi.
Oder er hat uns vergessen.
Oder er hat uns verziehen.
Ja.
Unser Fehlverhalten beim ersten Mal verziehen. Es geht um Erik Hickmann, der war schon mal unser Flexperte und zwar in der Folge Heiraten, ja oder nein.
Ich gar nicht mehr.
Er ist Paartherapeut, zum einen in seiner eigenen Praxis, aber auch im NDR2-Podcast Paartherapie. Da setzt sich echte Paare mit ihren echten Problemen vor Mikros und Kameras und holen sich Rat von Erik. Und da geht es so um Eifersucht, Einsamkeit, Freundschaft mit Ex-PartnerInnen, Manipulationswaffe, Tränen, also im Prinzip alles, was neben Sex und gemeinsamem Haushaltskonto und Weintasting zu einer normalen Beziehung so dazugehört. Ja. Hört aber rein, denn entweder geht es da vielleicht in manchen Folgen tatsächlich ja um Themen, die ihr gerade in eurer Beziehung auf dem Tisch habt, oder man kann sich zumindest darüber freuen, dass das Thema in der eigenen Beziehung nun gerade kein Streitpunkt ist.
Und wenn ihr nicht so gerne Podcasts hört, ihr könnt
auch bei ihm in der Praxis vorbeikommen.
Ja, aber es gab doch am Ende im Fernsehen.
Ach so. Ja, also es gibt ganz viele Folgen und ab Frühjahr kommen auch wieder neue. Und Erik ist in Beziehungssachen auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen. Ja, Steffi?
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Unbedingt.
Wenn du jetzt zu deinem Freund sagen würdest, Freund, was hältst du davon, wenn wir uns mal mit unseren Beziehungsproblemen ins Fernsehen setzen, in die Praxis von Erik Hickmann? Was würdest du so ungefähr für ein Feedback erwarten? Wie wäre das so in der Partnerschaftsdynamik?
Ich glaube, da müsste das Fernsehen noch gar keinen gar keine Rolle spielen, dass mein Freund sagen würde, dass ich gar wieder Bock drauf habe.
Ich finde das mutig, dass sie das machen.
Mutige Vorreiter.
Ja.
Auf jeden Fall ist er mit allen Wassern gewaschen und die Themen Fehltritte, Entschuldigung und Verzeihen stellen in seiner Arbeit, vermute ich mal, wahrscheinlich so die heilige Dreifaltigkeit der Beziehungsprobleme dar. Und da werden wir nicht die Ersten sein, die da mal um Rat bitten. So, das hier sind so die verzeihlichen und unverzeihlichen Fehltritte, mit denen Paare so zu Erik kommen.
Das eine sind die großen Dinge, die wirklich einen Vertrauensbruch darstellen. Das ist natürlich schwer zu verzeihen. Und an der Stelle ist dann schon die große Frage, verzeihe ich jetzt eigentlich, dass die andere Person, mein Beziehungsmensch, etwas getan hat, was mich verletzt? Oder muss ich vielleicht auch in den Prozess reingehen und mir zugestehen, dass ich ja einer Illusion aufgesessen habe? Und dann bin ich dabei, mir selbst verzeihen zu müssen vielleicht. Das heißt, dem inneren Kritiker, der inneren Kritikerin, die sagt, warum hast du das nicht schon vorher gesehen? Du bist doch so doof, das hättest du doch ahnen müssen. Du hättest da weggehen müssen. Und dann gibt es tatsächlich auch die kleinen Dinge, die vielen kleinen Verletzungen, die sich Partner gegenseitig zufügen, unabsichtlich, die aber auch bearbeitet werden müssen.
Das Wort Beziehungsillusion triggert bei mir direkt Verlustängste.
Ja, und ich fange schon an, wieder bei mir selbst durchaus den einen oder anderen Fehler zu entdecken. Sehr kleine Fehler.
Ja, aber ich bin wirklich sehr kleine Fehler.
Ganz winzig.
Ja. Du bist ja selber auch nicht so groß. Das heißt, deine Fehler können ja auch nur wirklich relativ klein sein.
Dass ich hier und da vielleicht auch schon mal mit der Gießkanne kleine Verletzungen ausschütte. Das würde ich durchaus im Rahmen des Möglichen. Wenn ich dann Sommerhaus der Stars gucke oder so, dann denke ich, es geht.
Geht wieder.
So, aber wenn ich ihm zuhöre, habe ich ein schlechtes
Gewissen. Also Beziehungsillusion, was genau bedeutet das denn?
Die Illusion ist häufig eine Art, ich sag mal, symbiotisches Bild einer Beziehung. Das heißt, dieses Bild ist geprägt von ganz viel Verschmelzung, von ganz viel Gemeinsamkeit, von ganz viel, wir kennen einander, ich kann mich darauf verlassen, dass du immer das tust, was ich denke, was du tun wirst. Und Esther Perel, eine ganz großartige amerikanische Kollegin, von der ich viel lernen durfte, unterscheidet beispielsweise in Vertrauen und Pseudovertrauen. Und Pseudovertrauen ist, diese Symbiose bleibt erhalten. Das ist aber tatsächlich nicht richtig, weil es folgt immer eine Phase der Differenzierung. Das heißt, beide Partner erkennen, wo sind meine Grenzen? Wie muss ich meine Grenzen überhaupt einbringen? Wie muss ich sie durchsetzen? Und natürlich auch, wie gehe ich mit deinen Grenzen um? Und an dieser Stelle haben wir tatsächlich dann ein großes Feld von vielen potenziellen Konflikten. Und echtes Vertrauen bedeutet, wir beide werden als Paar das hinbekommen. Das Pseudovertrauen ist, du wirst das immer so machen, wie du es mir mal versprochen hast.
Also nur, weil man sich irgendwann mal versprochen hat, wir tun uns nicht weh, wir leben monogam, wir wollen das Gleiche und so weiter, dann ist das nicht für immer gültig. Also muss man, wenn ich das richtig verstanden habe, Dinge immer mal wieder neu verhandeln und besprechen, weil sich Beziehungen verändern.
Aber ist deshalb nicht, ja, sehe ich auch so, aber ist deshalb eine Eheschließung an sich nicht schon irreführend? Also der Text, der dann immer so runtergeleiert wird, dann ist ja nochmal was anderes. Der ist ja quasi diese Illusion.
Oder man sollte mal so eine neue Klausel mit aufnehmen, ja, dass man sagt, das verhandeln wir aber regelmäßig neu. Dieses Gelübde wird alljährlich neu verhandelt.
So
zum Beispiel. Also Ehrlichkeit hin oder her, also Dinge ansprechen ist immer wichtig und so ist klar. Aber ist es vielleicht nicht auch ganz falsch, mal eine Sache unter den Tisch fallen zu lassen? Oder muss man wirklich jedes klitzekleine Fehlerchen seinem Partner aufs Brot schmieren? Also wie viel Ehrlichkeit verträgt so eine halbwegs gesunde Beziehung überhaupt?
Da würde ich gerne tatsächlich auch nochmal Esther Perel zitieren. Sofort eine Lösung suchen bedeutet nur, dass sie die Spannung nicht halten können. Es gibt Menschen, die sind eher, ich sag mal, introvertiert, die reflektieren selbst, die gehen in die Selbstregulation ihrer Emotionen. Häufig gehen sie auch eher ins Verdrängen, aber wir nehmen es jetzt mal positiv. Das heißt, sie regulieren sich selber. Und dann gibt es Menschen, die sind eher in der Koregulation zu Hause. Das heißt, die benötigen ihren Partner, ihre Partnerin zur Regulation ihrer Emotionen. Es ist nun so, dass genau diese beiden Partner häufig aufeinandertreffen. Und jetzt kann man nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch. Die Paare müssen tatsächlich für sich herausfinden, wie können wir mit dieser unterschiedlichen Dynamik umgehen lernen und wie können wir uns aufeinander einstellen.
Also ich bin zu 100% Team Co-Regulation.
Habe ich mir schon gedacht.
Ich kann Disharmonie kaum ertragen körperlich. Ich glaube, du bist eher
Selbstregulation. Ich beleidige in der Ecke. Ja, ja. Um nochmal auf das Ehe-Thema zurückzukommen. Hafen der Ehe ist auch irreführend, weil ehrlich gesagt wird es nur anstrengender, ganz offensichtlich, und arbeitsintensiver, sobald man irgendjemanden gefunden hat.
Ja, von Beziehungsdynamiken zurück zum Verzeihen. Warum ist das überhaupt so wichtig? Und auch Anschlussfrage, kann man eigentlich auch zu oft und zu viel verzeihen?
Verzeihen hat ja einen emotionsregulierenden Effekt für mich selber. Ich kann damit möglicherweise hoffentlich abschließen und aus diesem Grund verzeihe ich dir. Verzeihen ist nicht das Gleiche wie ich kann dir wieder vertrauen. Heißt es, ich verzeihe dir, dass du es gemacht hast. Das bedeutet vielleicht, ich habe Verständnis, ich kann es nachvollziehen. Es gab gute Gründe dafür, dass du das getan hast, auch wenn es nicht meine Gründe sind. Ich kann sie auch nicht wirklich verstehen, aber ich kann dir verzeihen. Ich liebe dich und ich sehe das große Ganze als Bild und ich möchte mit dir weiter zusammenleben. Deswegen ist es besser, wenn wir abschließen und ich beginne jetzt mit dem Abschließen, indem ich dir das verzeihe. Was passiert, wenn ich das zu oft zulasse? Dann werde ich in dieser Beziehung zu einer Person, die ich nicht mehr leiden kann. Und natürlich ist dann der Partner und die Partnerin daran schuld. Die Dynamik, die daraus entsteht, kann keine gute sein. Verzeihen kann hier an der Stelle ein interessantes Instrument sein. Es kann aber auch vielleicht bei so einem Fall wirklich angeraten sein, sich zu überlegen, ist es das, was ich den Rest meines Lebens so machen möchte? Gibt es nicht wirklich doch noch einen Weg raus? Und meine Erfahrung ist, es gibt nahezu immer einen Weg raus. Es gibt gute Gründe, warum dieser Weg raus möglicherweise nicht so toll ist. Trotzdem kann es auch passieren, dass ich dadurch wachse und selber zu mir sage, diese Entscheidung war richtig. Du bist jetzt die Person integer, die du sein möchtest.
Aber ein weiterer Grund dafür, dass beide Personen in einer Beziehung erwerbstätig sind, weil ich glaube, dass man relativ viel durchgewunken hat man kann ja auch da das Geld nochmal ein Thema. Ja. Wenn man wirtschaftlich von jemandem abhängig ist, verzeiht man ihm natürlich schneller was. Ja. Und bis man da dann auch wieder auf eigenen Füßen steht, das ist ein sehr langer Prozess, um sich selber wieder leiten zu können, muss man halt überlegen. Da musste man dann noch einiges abwägen.
Also ich fasse das mal so zusammen. Für mich, wer immer alles durchwinkt, hat es vielleicht hübsch Hügge in seiner Harmoniebedürftigkeit. Ich habe es ja eigentlich auch gerne harmoniebedürftig. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber dann kann man sich selber nicht mehr leiden, weil man das Maul einfach nie aufmacht, obwohl einen Dinge stören. Und am Ende, also es sei denn, man hat solche Konstellationen, wie du es gerade gesagt hast, da sucht man sich dann vielleicht auch gar nicht aus, dass man jetzt nichts sagt, sondern man ist halt so abhängig von jemandem, dass man weiß, in Anführungszeichen, man kann dazu jetzt nichts sagen.
Ich ziehe alle meine Informationen aus Reality-TV.
Und das machst du richtig.
Ja.
Und am Ende geht es ja bei dem Thema Verzeihen eigentlich auch um einen egoistischen Akt, damit es einem selbst besser geht.
Absolut.
Mit einer Situation. Jetzt bin ich ja, habe ich ja schon angekündigt, Freundin schamloser Rache. Ich will da jetzt auch nicht Werbung für machen, aber ich agiere gern auch aus dem Hass heraus. Bin ich damit gut beraten? Ich ahne die Antwort, aber ich frage trotzdem, bin ich damit gut beraten?
Sind Sie denn in dem Moment die Partnerin, die Sie sein möchten?
Also, ja. Naja, wenn mein Freund mich betrogen hätte und ich dann jetzt die Ärmel hochkrempel und denke, so, jetzt bist du dran, dann gibt mir das für den Moment erstmal eine kleine Genugtuung. Schäme mich, aber so ehrlich will ich sein.
Okay, dann ist das erstmal für Sie als Partnerin, für die Rolle, die Sie sein wollen, ist das in Ordnung, auch mal den Racheengel zu geben. Gut, dann ist die Frage, wie geht Ihr Partner, Ihre Partnerin damit um und welche Dynamik entwickeln Sie daraus? Denn wenn es gelingt, beispielsweise zu sagen, okay, es quid pro quo, einmal du, einmal ich, dann ist es wie ein Deal, dann ist es wie eine Absprache. Wenn Sie diese Deals aber nur in Ihrem Kopf machen, und das ist bei den meisten Paaren so, und das fängt bei der Spülmaschine an, ich habe 5-mal die Spülmaschine gemacht, jetzt machst du den scheiß Trockner. Leider haben wir nie drüber gesprochen. Aber die andere Person wird angegiftet, warum sie den blöden Trockner nicht gemacht hat. An der Stelle passiert dann das, was Sie gerade beschrieben haben. Die andere Person sagt, okay, wenn du mich so anmachst, weißt du was, den Trockner machst du das letzte Mal auch selber.
So, und wer das nicht kennt, der werfe den ersten Stein. Man ist sauer wegen irgendwas. Man hat es leider vorher nicht angesprochen. Man sagt achtmal nix und beim neunten Mal ist man schon so high-level angepisst, dass man schon plant, private Gegenstände des Partners zu zerstören. Aber das musst du doch dann kennen, oder?
Also, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig Erik Hegmanns Meinung und ihr könnt das natürlich gewichten, weil ich habe keine Ahnung und das kommt jetzt alles nur aus meinem Bauch heraus. Vielleicht kommt es auch ein bisschen tiefer.
Gefährlich.
Ich finde nicht, dass ich jeden Schritt in einem funktionierenden Haushalt vorgeben oder erklären muss. Manche Dinge müssen sich auch, das wäre zumindest sehr schön, aus dem Bedürfnis heraus erklären. Eine Blume
muss gegossen werden.
Wasser.
Und du fühlst dich nicht in der Aufgabe, das kommunizieren zu müssen, dass diese Blume
jetzt. Ja. Es ist ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, nur sowas. Oder es gibt einen Schuhschrank, da kann man seine Schuhe reinstellen.
Ja, aber sag doch dann nicht, man kann sie da reinstellen,
Dann muss ich aber.
Das ist der Fehler bei dir.
Und das meine ich nämlich nicht. Ich finde, wenn zwei Leute innerhalb einer Partnerschaft, einer Beziehung auch dafür zuständig sind, dass das Leben läuft, dann fühle ich mich jetzt nicht in der Verantwortung, immer zu sagen,
Magst du mal das machen?
Vielleicht habe ich das einfach nur als Trigger benutzt, um jetzt privat einfach mal ein bisschen Luft abzulassen, einfach mal aufzustampfen.
Nein, das ist nicht aufgefallen.
Das ist ein Hilferuf.
Und wir hoffen, es kommt bei der richtigen Person an. Wahrscheinlich meint Erik Hegmann gar nicht so solche alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel die typischen Sachen, über die man sich vielleicht so beim Zusammenleben streitet, sondern eher so.
Nee, er hat von der Spülmaschine.
Ja, stimmt, das war ja sein Beispiel. Ja, stimmt, du hast recht.
Ich glaube aber, dass man grundsätzlich, ja. Gut, einer hat's gelernt.
Bei mir ist deine Message angekommen.
Das ist gut. Nein, also ich weiß schon, was er meinte. Absprachen müssen wirklich, und da sind wir wieder bei dem Thema, Beziehung ist einfach Drecksarbeit.
Ja.
Absprachen müssen getroffen werden. Und das wäre auch gut, wenn man das vorher miteinander abspricht, dass der andere nicht immer sagt, sag mir doch, was ich machen soll. Und dann aber beim dritten Mal, wenn man ihm sagt, was er machen soll, beleidigt ist. Weil dauernd sagst du mir, was ich machen soll. Also da muss man irgendwie eine Ebene finden, eine Basis, dass man das neutral vortragen kann. Und
ich gebe zu, es ist nicht immer leicht. Ich frage eine gewisse zuhörende Person, ist es angekommen? Ich hoffe ja. So, nun ist Verzeihen das eine, Vertrauen wiederherstellen nach so ganz schlimmen Verletzungen ist ja das andere. Das finde ich wirklich der härteste Teil der Arbeit, wenn zum Beispiel jemand mal fremdgegangen ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich glaube, daran kann man so das immer am besten erklären. Und dann wird verziehen und irgendwann kommt aber mal wieder so ein Abend alleine unterwegs, ne, oder getrennt unterwegs. Und man will ja weder als ehemaliger Fremdgänger so vorverurteilt und kontrolliert werden. Und als betrogene Person will man ja auch nicht vor lauter Misstrauen ins Kissen schreien und irgendwie alle 8 Sekunden aufs Handy gucken oder wahlweise zur Haustür. Das ist beides scheiße, aber wie macht man es denn richtig?
Das sind mehrere Schritte und ich rate da tatsächlich eher zu einer therapeutischen Unterstützung, als das alleine versuchen zu wollen, weil das geht häufig sehr, sehr schief. Die Person, die betrogen wurde, steht vor einer Zerstörung ihrer Idee einer Beziehung. Und das ist eine extrem schmerzhafte Erfahrung. Warum habe ich das nicht mitbekommen? Was stimmt mit mir nicht, dass ich das nicht bemerkt habe? Also mit ganz viel Selbstzweifel, nicht nur, weil da eine andere Person war, sondern auch, bin ich eigentlich doof? Das hätte ich doch sehen müssen. Und dann gibt es auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wenn jemand fremd geht, dann ist immer irgendwas nicht richtig mit der Beziehung. Das impliziert, dass die Person, die betrogen wurde, eigentlich auch irgendwas falsch gemacht hat. Finde ich nicht so wahnsinnig gut, ehrlich gesagt. So sehe ich das nämlich nicht. Weil die meisten Beziehungen, in denen fremdgegangen wird, das hat nichts mit der betrogenen Person zu tun, sondern das hat der Betrügende oder die Betrügende für sich getan.
Kommen wir nochmal zu diesem Kontrollding, was ich gerade schon angerissen habe. Da droht ja, glaube ich, so relativ schnell so ein Teufelskreis draus zu entstehen, aus Vertrauen wollen und dann aber doch so engmaschig zu kontrollieren, heimlich. Ich kannte mal jemanden, der nach dem Fremden, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt fremdgegangen ist, aber es gab offensichtlich ein Vertrauensproblem in der Beziehung und immer, wenn der weg war, so auf so Geschäftsreise oder was weiß ich was, dann musste er immer per Videocall anrufen, um quasi Bewegtbildbeweise mitzuliefern, ob er wirklich gerade da ist, wo er sagt zu sein und ob er da wirklich gerade alleine ist. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hat die Person, also die Freundin damals Traumata aus anderen Beziehungen mitgebracht. Ich weiß es nicht, aber so kann es doch auch nicht laufen, Erik Hegmann.
Das ist das Ticket ins Unglück, weil das ist wirklich Pseudovertrauen. ich kann das nie wissen. Und wenn ich anfange, die andere Person kontrollieren zu wollen, dann wird die irgendwann mal genau das machen, was ich nicht möchte, nämlich sie wird versuchen auszubrechen. Was hilfreich sein kann, muss nicht immer funktionieren, aber das ist etwas, was ich als sehr erfolgreich erlebe in der Paartherapie. Wenn der betrügende Partner anfängt, Verantwortung zu übernehmen für das, was er getan hat. Er beantwortet mal die Frage, was hat mir diese Affäre bedeutet? War das für mich wichtig? Wie habe ich mich gefühlt, wenn ich nach Hause gekommen hatte? Hatte ich ein schlechtes Gewissen? Wenn es jetzt dem Betrügenden gelingt, die Verantwortung in einer Art und Weise dafür zu übernehmen, dass er oder sie sich beispielsweise täglich bei dem betrogenen Partner versichert, wie geht's dir gerade? Gibt es wieder so ein Flashback? Hast du wieder Erinnerungen? Wie fühlst du dich? Passiert etwas sehr Interessantes. Die betrogene Person, die das Gefühl hat, sie alleine sitzt da und muss das alles ausbaden. Da hat jemand alles zertrümmert und sie muss jetzt auch noch die Scherben wegkehren, bekommt plötzlich das Gefühl, nicht mehr allein gelassen zu werden damit. Und auf der Basis kann über einen mittel- und langfristigen Weg Vertrauen wieder entstehen.
Ich stelle gerade fest, dass ich immer die Person war, mit der man jemanden betrogen hat. Ist auch traurig geschehen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ist da eigentlich meine Rolle? Und wahrscheinlich, wenn ich betrogen wurde, habe ich das einfach nicht mitbekommen. Dann ist das jetzt auch so. Dann muss ich
sagen, fang
jetzt
auch nicht an. Ist auch nie passiert.
Ja, doch, bestimmt. Doch.
Du warst immer die heimliche Geliebte, Steffi.
Ja, das war ich. Und da wisst ihr jetzt, wenn ihr betrogen worden seid, Steffi, wenn an der anderen Steffi Seite so jemand wie ich ist, dann ist es wirklich nicht der Rede wert. Also, trag manchmal Polunder. Also so richtig.
Also mich hat dein Polunder in der letzten Folge sexualisiert und das weißt du auch. Ja, aber darum geht's ja nicht.
Ich habe mir auch die Haare abgeschnitten, den Polunder verschenkt.
Also es ist ja nicht das, vielleicht nicht das Allheilmittel. Nee. Es kann ja immer noch passieren, dass man trotzdem, wenn einer betrogen hat, dann guckt man irgendwann einen Film und da wird fremdgevögelt. Dann ist der Schmerz auf einmal wieder da und kann das auch irgendwie nicht so ganz runterschlucken. Aber Erik Hickmann sagt zumindest, durch so eine Art Verantwortungsübernahme kann der Herzschmerz kleiner werden.
Ich finde das ganz interessant. Man merkt, dass Erik Hickmann vor allen Dingen mit Paaren natürlich zu tun hat, die zu ihm, also die bereit sind, etwas zu ändern, die zu ihm in die Praxis kommen. Weil mir fallen sehr viele Paare ein, wo derjenige, der betrogen hat, sagen, hast du nur alle Latten auf dem Lasse, entweder vergiss das jetzt oder wir trennen uns.
Genau, deshalb finde ich das so, also irgendwie verständlich, was er sagt, weil ich glaube nämlich auch, dass dann öfter erwartet wird, ja okay, aber wenn du mir jetzt verziehen hast, dann will ich es mir aber auch nicht nochmal, also es funktioniert jetzt hier nicht, wenn du mir das jetzt jede Woche irgendwie nochmal aufs Brot schmierst.
Nicht im Ohnsorgtheater und ich komme mir jeden Tag nach so einem Drehbuch, komme ich dann rein und sage, wie geht es dir?
Und dann muss ich mir erstmal wieder achtmal entschuldigen. Ja. Ja. Aber ich finde es irgendwie dann schon, glaube ich, für viele Menschen beruhigend zu wissen, dass man da ruhig auch noch ein bisschen erwarten darf, dass der andere mal nachfragt, wie geht's denn dir jetzt so 3 Monate später nach der Situation oder sowas. Jetzt geht man in Beziehungen ja nicht jeden zweiten Montag fremd, also würde ich jetzt mal für euch alle hoffen. Trotzdem muss man ab und zu ja mal was verzeihen. Womit haben Paare eigentlich den größeren Hassel? Also eher mit Fremdgehen oder vielleicht doch eher mit so kleinen, unterschwelligen Verletzungen, die so on the fly im Alltag nebenbei passieren? Soll's ja geben.
Ganz lieben Dank für diese Frage, denn es sind nach meiner Erfahrung die vielen Kleinigkeiten, die vielen kleinen Kränkungen, die vielen kleinen Verletzungen, die sich ansammeln, die dafür sorgen, dass es mir nicht gut geht, die dafür sorgen, dass ich reagiere, wie ich möglicherweise nicht reagieren möchte, wie ich anfange, ein Partner zu werden, den ich selber nicht mag, dir die Schuld dafür gebe und das dann auch an dir auslasse. Das heißt, die kleinen Dinge verzeihen zu lernen. Und hier, denke ich, ist der Gedanke toll, dass beide Partner einander gegenseitig unterstützen dabei. Der andere Partner kann etwas, in dem ich nicht so gut bin. Statt ihn oder sie zu bekämpfen, wäre doch eigentlich viel naheliegender zu sagen, kannst du mir davon ein bisschen was beibringen? Ich finde meine Lösung immer noch die bessere, aber ein bisschen was manchmal von dir wäre schon schön. Und schon bekommen sie einen komplett anderen Zugang, Blickwinkel auf das Thema Unterschiede und den Umgang mit den Unterschieden. Statt sich an denen abzuarbeiten, nehmen sie die als Ergänzungen wahr und unterstützen sich gegenseitig und werden wieder ein Team und sind nicht mehr länger Gegner.
Danke auch dir für die Frage, Anne. Wenn es jetzt ein Ranking gäbe von 1 sehr schlechte Partnerin bis 10 sehr gute Partnerin. Wo würdest du dich da einsortieren nach diesem kurzen
Es gibt Phasen.
Break von Herrn Hegmann? Ja?
Es gibt Phasen, da halte ich mich für eine 10 mit Sternchen.
Ja.
Es gibt auch Phasen, da...
Ja.
Da schwächle ich. Ich glaube, es kommt immer drauf an. Ich bin gut in Krisensituationen. Mhm. Also wenn es dem anderen
ja,
nicht
das
gut
stimmt,
geht, dann
ja.
bin ich, ja. glaube ich...
Bin ich nicht so gut.
Bin ich, da kann ich... Ich bin, glaube ich, glaube ich bin ein Partner-Mensch.
Ja, bist du.
Aber ich habe auch manchmal sehr egoistische Phasen, was glaube ich auch der Grund dafür ist, dass ich keine Kinder habe. Und in so egoistischen Phasen lasse ich dann auch mal nach, weil ich dann doll auf mich selber gucke und dann auch erwarte, alle müssen ja jetzt mal auf mich gucken, weil mir geht das auch nicht so gut gerade so. Im Schnitt eine 7.
Okay.
Und du?
Ja, ich bin in Krisensituationen sehr schlecht.
Nee, nicht.
Doch. Und ich bin nein, so. Ja, du kennst. Nicht. Wir sind ja.
Ja
genau, wir sind ja,
nur,
nicht zusammen.
Wir sind ja nur Freunde. Ja,
wir sind
ist
ja
angekommen.
Nicht zusammen.
Ist angekommen.
Und wenn es darum geht, so kleine Stiche zu setzen, bin ich auch sehr
bist
gut.
Du stark,
also ich bin bei beiden einfach. Ah, bin ich gut. so eine 0,5 stelle ich jetzt fest.
Mhm.
Das heißt, wenn ich irgendwann nochmal auf dem Markt sein sollte, bleibe ich
Single.
Ja. Nee, ist mir jetzt so aufgefallen. Also es wird sicherlich auch im Zwischenmenschlichen, in meiner Partnerschaft, wird es sicherlich auch Phasen geben, wo der andere denkt, Mensch, sie ist okay. Aber ich sehe mich da durchaus auch selbstkritisch und nehme hier was mit.
Aber eine Sache, die du sehr gut kannst, glaube ich, die ich zum Beispiel gar nicht kann, ist, dass du Probleme oder Streit oder so auch manchmal sehr gut weglachen und mit Humor
das stimmt.
begegnen kannst.
Das stimmt.
Fällt mir in Situationen, wo ich irgendwie verletzt bin oder sauer bin, fällt mir das total schwer.
Da lache ich aus, sympathisch.
Lachst du mich, genau. Und dann denke ich, Mensch, nett. Freundschaftlich nett.
Herrlich.
Ich beneide das einerseits, aber Steffi, nicht böse gemeint.
Ne,
hey,
ist klar.
Aber ist das nicht auch eine kleine Form von Realitätsverweigerung? Erik Hegmann sagt das ja.
Wenn Ihnen beiden das erstmal gut tut als Strategie,
klar.
dann maße ich mir nicht an zu sagen, das ist eine doofe Idee. Nämlich die Spannung, die Ärger, das Trauer, der Verlust, der Schmerz, der Selbstvorwurf, all das sorgt für Spannung im Körper und Lachen sorgt dafür, dass es erstmal raus kann. Und wenn das erstmal raus ist, dann kann ich auch wieder meinen Verstand einsetzen und überlegen, ist es das jetzt wert, dass wir uns noch 2 Tage streiten? Und ich kann der anderen Person in die Augen gucken und sagen, soll ich dir was sagen? Ich liebe dich wirklich. Aber das war scheiße, was du getan hast.
Es ist wie nach dem Saufen kotzen. Man kann danach einfach weiter trinken. Das ist doch einfach nur herrlich. Aber Herr Hegmann hat das jetzt mit genauso viel Nachsicht gesagt, dass mit dem Lachen, dass das schon okay ist, wie er vorhin gesagt hat, dass es okay ist, wenn du auf deinen Streitross steigst und einen sexuellen Rachefeldzug in Angriff nimmst.
Aber ich kann mir das, also wie muss man sich das denn vorstellen? Also ihr streitet also jetzt mal in deiner Partnerschaft, ne? Dann streitet ihr euch und dann lacht ihr ganz doll und kitzelt euch auf dem Sofa noch durch, oder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man ist doch dann total pisst. Ich könnte, mir würde das gar nicht passieren.
Ja, aber
dass
irgendwann
ich dann
ist das, irgendwann kommt man noch an den Punkt, dann,
dass man es lächerlich findet.
Dass man es lächerlich findet und dann denkt man so, guck mal, jetzt streiten wir uns darüber, dann streiten wir uns darüber. Und das sind ganz viele kleine Baustellen und man denkt so, naja, wenn wir uns jetzt daran auf, da fahren wir die Zeit überhaupt nicht.
Okay.
So, wir haben jetzt beide unseren Standpunkt kundgetan. Es wird hier keinen Sieger geben in dem Gespräch. So, zum Beispiel, ich mache mal einfach ein Beispiel aus der Luft gegriffen.
Völlig aus der Luft
wenn
gegriffen.
Wenn der eine zum Beispiel immer den Kühlschrank, also Kühlschrankhygiene
theoretisch.
Ja. Und der andere schiebt immer alles hinten durch.
Ja.
Und ist aber gleichzeitig wahnsinnig picky mit Dingen, die vielleicht...
Abgelaufen.
Nicht mal abgelaufen,
so.
Aber die jetzt...
Trockene Ränder.
So, ja, Käse. Was weiß ich.
Mhm.
Dann ist das für mich kein Konzept. Dann muss man halt dafür sorgen, dass man, ne, dass man immer nur die frischen Sachen, dass man das eins nach dem anderen abisst, sozusagen.
Aber wir bleiben ja in der Theorie.
Wir bleiben in der Theorie. Mhm.
Zum Beispiel in so einer Situation.
Genau, da kann ich auch ganz objektiv reden, da steigere ich mich nicht rein. So. Und natürlich könnten wir uns da jedes Mal drüber streiten oder man streitet sich darüber, hat nochmal seinen Standpunkt festgemacht, dann lacht man aber drüber und sagt, komm, ist egal.
Das klingt für mich, als macht es richtig Spaß, mit dir zu streiten.
Es ist einfach nur herrlich.
Anders bei mir.
Leute stehen Schlange.
Wenn auch ihr mal mit Steffi streiten wollt, flexikon@ndr.de. Bei mir ist es eher so, und auch dazu wollte ich Herrn Hegmann nochmal befragen, ich sag, hey, alles gut, ist verziehen.
Mann, sagst hey, du, hey.
Ich sage oft, hey, alles gut, ist verziehen. Und dann sage ich aber, so resting bitch face, mein Mund sagt, macht nichts, aber jede Pore meines Körpers sagt, ich hasse dich und plane deinen Untergang. Und dann bin ich so 1,67 geballte passive Aggressivität. Darf ich fragen, Herr Hegmann, wie finden Sie das so?
Da sind Sie nicht die Einzige. Da gibt es natürlich eine grundsätzliche Prägung aufgrund Ihrer Biografie, die so und so ist. Die werden Sie auch nicht wegkriegen und das sollen Sie auch gar nicht. Denn was da ja passiert in dieser Situation ist, der Teil, der Sie beschützen möchte in Ihnen, der sagt, ich weiß nicht, ob ich es dir so leicht machen möchte, nochmal verletzt zu werden. Und dieser Teil, der Sie da beschützen möchte, der macht ja einen guten Job in dem Moment. Die Frage ist nur, können Sie vielleicht mit dem Deal machen, nicht ganz so strikt zu sein in der und der Situation? Tatsächlich mal ein kleines Experiment machen. Wie wäre es, wenn ich anders reagieren würde?
Tja, deine Eltern haben es verschissen.
So, da haben wir es doch
wieder. Das habe ich jetzt so mitgenommen.
Ich habe mich gelernt, wie man seine Gefühle reguliert.
Du kannst jetzt an dir arbeiten, damit es dir irgendwann mal so gut geht wie mir.
Wird gemacht. Erik Hegmann, zweifacher Flexperte und immer wieder sehr willkommen hier bei uns. Paartherapie heißt der Podcast bei NDR2. Hört den mal an und wenn das nicht reicht, bei Herrn Hegmann gibt's vielleicht auch noch Termine.
Ah ja,
vielleicht auch nicht, aber ihr könnt es ja mal googeln oder anrufen. Ich bin fertig.
Okay, dann ändern wir jetzt mal so die Stimmungslage hier und reden über Betty Taube. Ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen, bis wir zum eigentlichen Thema, die Älteren erinnern sich, verzeihen, weil
verzeihen.
Das eigentlich
das war's.
Kommen, aber ich denke, das lohnt sich und schon mal vorher die Warnung, wenn ihr denkt, naja, sowas in der Art, was Betty Taube da passiert ist, ist mir auch passiert, ist ja verrückt, dann ist euch mit diesem Podcast alleine nicht geholfen, vielleicht war es dann irgendwie eine Stunde gute Unterhaltung, aber ihr braucht dann jemanden mit Ahnung, der euch unter die Arme greift und Nummern und AnsprechpartnerInnen findet ihr auf der Seite unseres lieben Zuhauses n-joy.de.
Ist der Hilfe, ne?
Oder? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich würde den Link dazu in die Shownotes kopieren.
Weil du eine kluge Frau bist.
Genau. Dieser Einwurf hat mich überwältigt. Hast du schon erzählt, dass ich ja Brause-UFOs mitgebracht habe? Und dass
ich denke mal, man hört's.
Ich habe dich selten so glücklich gesehen.
Ja, das Problem ist nur, also da möchte ich voll frontale Ehrlichkeit auch den Hörerinnen und Hörern gegenüber. Ich kam hierher mit Unterleibsschmerzen. Jetzt habe ich so eine halbe Packung Brause-UFOs drin und denk mal, es wird nicht besser werden. Ich weiß nicht, ob das der Situation so zuträglich war, aber lecker.
Kommt auf den Versuch an.
Genau, und ich war erkältet die Woche und hier steht auf der Verpackung, dass da 4 fruchtige Sorten drin sind und da verspreche ich mir für meinen Vitaminhaushalt.
Das ist ein Obstkorb.
Das ist für mich ein
Obstkorb, leichter Obstkorb.
Eine Art frische Bowl. So, zurück zu Betty.
Also, Betty Taube ist eine der Teilnehmerinnen von Germany's Next Topmodel. Ist schon ein paar Jährchen her, über 10 Jahre. Und wenn ihr die Show verfolgt habt, dann ist euch Betty ganz bestimmt als eine besonders sympathische und als besonders empathische und auch reflektierte Person in Erinnerung geblieben. Mittlerweile ist sie auch außerhalb von Laufstegen aktiv und hat Karriere gemacht, als Moderatorin zum Beispiel. Sie modelt immer noch und Show gespielt hat sie auch und sie ist ausgebildete Kunstflugpilotin, ein Umstand, den Anne Radatz bis
finde ich wahnsinnig cool.
Seit ungefähr 30 Minuten beschäftigt.
Sprachlos macht.
Ja. Allerdings hatte sie auch mit Depressionen zu tun, da hat sie letztlich bei Dieb und Deutlich drüber gesprochen und die Geschichte ist wirklich, ja, brauchen wir starke Nerven, hört euch die mal an.
Ja, also ich glaube, meine Kindheit war nicht so, wie sie hätte. Also wie man sich das so vorstellt, wie so eine Kindheit verlaufen sollte. Ich bin bei meiner alleinerziehenden Mutter groß geworden und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte. Meine Mama war nämlich alkoholabhängig und sie war so doll alkoholabhängig, dass sie mich auch misshandelt hat. Das war jetzt die Ultra-Kurzfassung, aber ich habe in meiner Kindheit auf jeden Fall sehr viel schlimme Dinge erlebt, die meine Mama mir angetan hat. Wohl schon seitdem ich in ihrem Bauch war, da hat das wohl angefangen, soweit ich weiß. Aber dass sie mich zum Beispiel verprügelt hat, war schon, als ich ein Säugling war. Da hatte ich schon die ersten blauen Flecke und das hat sich dann ungefähr bis ich, 9 oder 10 Jahre alt war, weil dann kam meine Rettung sozusagen und ich bin in ein Kinderheim umgezogen.
Das macht einen ja ein bisschen stutzig, weil normalerweise haben Kinder ja Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner in der Familie, in der Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Schule. Betty hatte das aber alles nicht.
Nee. Das war aufgrund meiner Mutter, weil sie hat uns komplett abgeschottet vom Rest der Welt. Also ich durfte eigentlich gar keinen Kontakt zu meiner Oma haben oder zum Rest der Familie, weil meine Mama hat sich komplett von allem abgekapselt. Und dass ich dann mal mit Oma telefonieren durfte, war vielleicht einmal an meinem Geburtstag oder dann, wenn ich älter wurde, dass ich sie heimlich angerufen habe. Aber meine Mama hat komplett den Kontakt zu allen anderen verboten. Und auch wenn wir irgendwo gewohnt haben, war das meistens so, dass wenn Nachbarn oder Leute irgendwas mitbekommen haben, dass da was nicht stimmt, dass sie mit mir umgezogen ist. Also ich hatte nie so einen krassen Ankerpunkt in meinem Leben, sondern eigentlich waren wir so sie und ich gegen den Rest der Welt.
Also könnte man jetzt einige Fässer aufmachen, zum Beispiel wie das überhaupt sein kann, dass ein offensichtlich misshandeltes Kind unter dem Radar von Jugendämtern und Polizei und so fliegt. Wir können das öffnen, aber wir können das Fass nicht schließen, weil das wirklich eine Geschichte ist, die nochmal einen anderen Strang verfolgen würde. Ich habe Betty gefragt, und darum geht's ja, es geht ja ums Verzeihen, deshalb ist mir das ganz wichtig, dass wir das so ein bisschen klar machen, was Betty da zu verzeihen hatte. Ich habe sie gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass sie eine durchweg traurige Kindheit hatte, denn so hört sich's ja irgendwie an.
Traurig war ich wirklich eigentlich im Prinzip immer, würde ich sagen. Nur ich hatte dann immer so eine ganz dolle Wut in mir und so ein ganz dolles, ich weiß nicht weiter Gefühl, also komplette Verzweiflung. Das war das eher. Und ich hatte ganz lange diese Wut immer in mir. Aber man konnte auch diese Wut ganz leicht bei mir abstellen und meine Mama konnte das auch sehr gut, weil sie wusste genau, welche Hebel sie drücken musste, damit diese Wut bei mir weggeht.
Irgendwann hat Betty ja dann festgestellt, dass sie in einer Isolation ist und dass da was schief läuft. Aber das war, ja, das hat eine ganze Weile gedauert.
Das war sehr spät, muss ich sagen, weil ich bin ja quasi so groß geworden. Also ich kannte es ja nicht anders. Ich hatte ja immer nur meine Mama in meinem Leben und hatte keinen Vergleich. Also ich dachte sehr lange, dass dieser Zustand, diese alkoholisierte Mutter, dass sie mich schlägt und so einfach normal ist. Klar war ich traurig und es hat wehgetan und es hat sich nicht schön angefühlt. Aber ich muss sagen, das war so ungefähr ja, 3., 4. Klasse erst, wo ich mitbekommen habe, dass es irgendwie anders ist. Und ich habe auch immer gemerkt, dass wenn ich zu Freundinnen spielen gegangen bin oder zu denen nach Hause gekommen bin, dass deren Eltern ja ganz anders waren als meine Mutter. Und am Anfang war ich so, hä, hier ist es ja voll schön, warum ist es bei mir nicht so schön? Und dieses Gefühl wurde dann, umso älter ich wurde, stärker.
Wir reden ja über das Verzeihen und in unserer beschränkten Welt, also in Annes und meiner,
ja,
da setzt Verzeihen ja so eine Art Erkenntnis oder Entschuldigung sogar voraus. Hat deine Mutter sich auch entschuldigt, habe ich Betty gefragt?
Nein, also sie hat das nie ausgesprochen, dass es ihr leid tut. Allerdings muss ich sagen, sie hatte ja immer so ganz wenige helle Momente, sag ich jetzt mal, in denen sie zum Beispiel versucht hat, einen kalten Entzug zu machen oder sich auch mal in die Klinik hat einweisen lassen. Und dann gab es diese wenigen Tage, wo man gemerkt hat, ihr hat das leid getan und sie hat irgendwie versucht, wieder was gut zu machen, indem sie zum Beispiel mit mir in den Freizeitpark gefahren ist oder sie mir jeden Morgen, muss ich sagen, so wunderschöne Vespa-Pakete für die Schule gemacht hat, wo sie einen kleinen Zettel reingeschrieben hat. Sie hat die Brote mit so Herzformen ausgestochen, hat in meine Äpfel so Gesichter reingeschnitzt und so. Und ich glaube, das war ihre Art von Wiedergutmachung und Entschuldigung, glaube ich. Weil sie konnte es nicht formulieren und nicht anders zeigen. Aber ja, das waren die wenigen Momente.
Alles klar?
Mhm.
Jetzt ist es so, wir sprechen ja immer von Bettys Mutter in der Vergangenheit, weil die mittlerweile gestorben ist, auch schon eine ganze Weile. Und Betty hat gesagt, dass sie ihr verziehen hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das vor dem Hintergrund dieser Geschichte wirklich schwer vorstellbar ist.
Wie alt ist Betty jetzt?
30. Ich habe Betty dann gefragt, ob das eigentlich eine bewusste Entscheidung war, ihrer Mutter zu verzeihen.
Also erstmal muss ich sagen, das soll jetzt gar keine Anleitung an andere Leute da draußen sein, dass sie auch ihren Leuten verzeihen müssen oder so. Das macht jeder mit sich selbst aus. Und bei mir war das gar nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. So, ich habe das ganz lange ja alles von mir weggeschoben, habe das in eine Schublade gepackt und diese Schublade ganz doll verschlossen. Und damit war ich fein. Und ich habe mir gar keine Gedanken darum gemacht, ob ich ihr verzeihe, ob man das überhaupt verzeihen kann. Das war einfach abgehakt und fertig. Dann habe ich vor einigen Jahren eine schwere Depression bekommen und diese Schublade ist mir halt, wie gesagt, entgegengesprungen und alles ist wieder rausgekommen. Und dann musste ich mich halt mit all diesen Dingen befassen. Und ich habe unter anderem Traumatherapie gemacht. Und das war, glaube ich, so der Schlüssel zum Verzeihen meiner Mutter. Weil ich bin in eine Situation gegangen mit ihr, die mich sehr traumatisiert hat. Und in dieser Traumatherapie wurde irgendwie mein Gehirn umgepolt und ich konnte diese Situation nochmal erleben und an dieser Situation, die wirklich passiert ist, so ein paar Dinge verstellen und verschrauben und hatte dort in dieser Situation auch nochmal die Möglichkeit, mit ihr zu reden. Das war sozusagen unser letztes Gespräch, was natürlich jetzt ausgedacht war in meinem Kopf. Aber irgendwie hat das funktioniert und ich habe früher immer an diese ganz schlimme Situation gedacht, wie sie in echt war. Und wenn ich jetzt über diese Situation nachdenke, dann denke ich über meine ausgedachte Situation nach, als ob mein Gehirn umgepolt wurde. Und das war ein klärendes Gespräch. Wir haben uns beide ausgesprochen. Sie hat sich bei mir entschuldigt und ich habe ihr verziehen.
Weißt du, was ich so spannend finde? Wir hatten ja vorhin bei Erik Hegmann, als es um ganz andere Sachen ging, diese These, dass Verzeihen für einen selber so wichtig ist, weil das Seelenwellness es ist. Und ich finde, Betty ist so ein krasses Beispiel dafür, weil sie hätte ihre Mutter ja gar nicht verzeihen müssen, weil ihre Mutter ist ja bereits verstorben. Also ihre Mutter hat ja nichts mehr in dieser Welt davon, dass sie ihr verziehen hat. Das heißt, sie hat es ja hauptsächlich gemacht, um eben selber damit besser leben zu können. Was ja wiederum die These von Erik Hegmann auch beweist, dass es für einen selber mega wichtig ist oder gut sein kann, Sachen zu verzeihen, um selber wieder glücklich zu werden.
Ich glaube sogar, da herrscht zwischen unseren drei FlexpertInnen Einigkeit, dass es in erster Linie doch ein egoistischer Akt ist. Also, ne, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern dass es einem selber ganz gut tut.
Self-Care.
Ihr seht auf jeden Fall schon an Bettys Geschichte, das ist jetzt nichts, was man im Hausgebrauch auch mal eben so für sich erledigt. Ne? Mhm. Aber vielleicht gibt die Geschichte ja Mut, selber mal den Schritt zu machen, auch in Hinsicht auf die Selfcare, da mal eine kleinere Verletzung einfach durchzuwinken oder zu verzeihen. Und ich sage es nochmal, wenn euch etwas in dieser Größenordnung passiert ist, dann vielleicht doch jemanden suchen oder sogar ganz sicher. Also Betty ist jetzt der Mensch, der da vermutlich wie kaum eine andere rausgekommen ist. Das muss man ja auch mal sagen, weil ich glaube, man redet ja immer mit den Erfolgsgeschichten, ist das Interessante. Mhm. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Menschen, die es nicht haben, geschafft haben und deren Kindheit ist daran zerbrochen. Und die sind danach gar nicht mehr auf die Beine gekommen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das habe ich mit Betty auch noch besprochen, dass der Faktor Zeit einen ganz großen Einfluss auf diesen auf ihrem Prozess des Verzeihens hatte.
Ja, ich meine, dadurch, dass meine Mama ja schon vor langer Zeit verstorben ist, jetzt vor 12 Jahren, ist ja natürlich auch eine gewisse Zeit dazwischen gekommen, mit der du ja nicht mehr täglich mit dieser Person konfrontiert bist. Und diese Wut, die du spürst, die schwächt, würde ich sagen, immer mehr ab. Und das macht es irgendwie leichter, also hat es mir schon leichter gemacht.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie man hin und wieder doch wieder daran erinnert wird, dass man zum Beispiel betrogen worden ist.
Mhm.
Und da habe ich Betty gefragt, ob ihr das nicht manchmal ähnlich geht. Also dass es da so kleine Sachen gibt und dann kommt die ganze Sache wieder hoch.
Oh, das kenne ich aber auch. Das kenne ich auch. Zum Beispiel, ich muss auch sagen, bei meiner Mutter ist das irgendwie was anderes. Vielleicht hat das auch was mit diesen Muttergefühlen zu tun, die man für seine Mutter hat. Dass das irgendwie was anderes ist. Obwohl ich auch schon von vielen gehört habe, die ähnliche Situationen erlebt haben, dass sie auch mit ihren Eltern keinen Kontakt mehr haben oder ihnen das niemals verzeihen können. Aber bei mir ist das irgendwie da. Was aber nicht bei jeder Person ist. Zum Beispiel bei meinem Ex-Freund weiß ich, dass diese Wut immer wieder hochkommt.
Also ist nicht so, dass man, wenn man einmal eine sehr große Sache verziehen hat, dass man dann der Pardon-Man ist oder sowas.
Schwamm drüber.
Ja, der Schwamm drüber Mann, sondern dass man da tatsächlich von Fall zu Fall nochmal neu mit anfangen muss mit der Verzeiherei. Es hat allerdings auch, und das lässt sich wohl hier auch nicht unter den Teppich kehren, es hat auch eine Rolle gespielt, dass Bettys Mutter als Alkoholikerin natürlich auch krank war.
Mhm. Genau, ja. Ich habe sehr viel Therapie gemacht, habe auch mich sehr viel mit dem Thema Alkohol beschäftigt. Und was ich erst lernen musste, ist, dass Alkoholismus auch eine Krankheit ist. Also meine Mama wurde ja nicht gefragt, hey, möchtest du ab heute alkoholabhängig sein und deine Tochter und alle Leute in deiner Umgebung irgendwie misshandeln oder psychisch und seelisch? da hat sie ja nicht gesagt, ja, das will ich, sondern das war ja bei ihr auch quasi schleichend. Und sie ist halt abhängig geworden und Suchterkrankungen sind halt nun mal Erkrankungen. Und das hat mir auch so ein bisschen, muss ich sagen, es ist keine Entschuldigung, aber es hat mir so ein bisschen geholfen.
Bin ich ganz froh, dass sie das sagt, weil das denke ich auch oft, wenn Leute so ungnädig sind mit irgendwelchen Drogenabhängigen auf der Straße, dass ja keiner morgens losgeht und sagt,
heute werde ich drogenabhängig.
Geil. Heute bleibe ich auf dem Crackstein hängen und dann verbringe ich den Rest meines Lebens damit, andere Leute anzubetteln und gebeugt in der Kälte rumzustehen.
Ja.
Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Aber nun gut, bei Betty ist das nochmal ein größerer Akt. Ihre Mutter hat ihr ja durch diese Alkoholabhängigkeit zumindest auch die Kindheit gestohlen. Ich habe Betty deshalb gefragt, trauerst du deiner Kindheit manchmal nach?
Es gab eine Zeit, wo ich dem schon hinterher getrauert habe und wo es auch immer diese Frage in meinem Kopf gab, warum ich? Und wie wäre es, wenn es anders wäre? So, dann habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, ja sehr viel Therapie gemacht und dann kam einfach diese Akzeptanz. Also ich kann es ja eh nicht ändern. Und ich finde auch, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe, dass ich da so gut bei der Sache rausgekommen bin, trotzdem mein Abitur hinbekommen habe und. Das ist ja auch nicht normal, also nicht die Normalität. Und manchmal denke ich mir sogar, vielleicht hat das einen Sinn gehabt, dass ich das durchleben musste, weil ich glaube, dass das nicht jeder so gut weggesteckt hätte wie ich. Es klingt manchmal komisch, dass ich das sage, aber ich glaube schon. Weil ich habe ja in meiner Kinderheimzeit sehr viel andere Kinder auch kennengelernt. Und die sind zum Beispiel nicht so gut damit umgegangen oder hatten nicht diese Kraft, irgendwie da rauszukommen.
Leute wie Betty werden dann immer ins Schaufenster gestellt. Und das
guck
ist,
mal, sie hat es
auch geschafft. Genau.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass das denjenigen, denen es halt gar nicht gut geht damit, dass denen das nochmal einen weiteren Stein, schweren Stein in den Rucksack reinlegt. Insofern sei auch besonders an die gedacht an dieser Stelle. Abschließend noch die Frage, die wir uns, glaube ich, schon langsam beantwortet haben, aber trotzdem mit der Gewissheit, ich habe meiner Mutter verziehen. Geht's dir da besser?
Ja, mir geht's besser damit. Weil jeder kennt wahrscheinlich dieses Gefühl von Wut in sich und irgendwie mit einer Situation nicht richtig umgehen zu können. Und es herrscht jetzt diese Ruhe, diese angenehme Ruhe, dieser Frieden. Und es ist ein total schönes Gefühl, wenn man nicht mehr diese Wut spürt. Deswegen, mir geht's auf jeden Fall besser.
Es tut mir so leid, dass ich so wortkarg war.
Hi.
Aber ich finde, manchmal ist auch einfach der richtige Moment, um die Fresse zu halten und andere reden zu lassen. Also anfangs war ich sehr schockiert von ihrer Lebensgeschichte, die ich zum Teil natürlich kannte, aber jetzt nicht so detailliert. Und hinten raus so extrem beeindruckt davon, wie sie so damit umgegangen ist und wie krass reflektiert sie ist. Also ich bin einfach sehr beeindruckt und finde es total toll, dass sie da so offen drüber spricht. Also bei Dieb und Deutlicher schon, aber auch mit uns.
Betty Taube, vielen Dank. Ich finde, das macht einen selber und die ganzen kleinen Problemchen, die man so hat, auch nochmal deutlich kleiner.
Kühlschrankgeschichte.
Aber wir wollten euch die Geschichte auf jeden Fall erzählen. Zum einen, um auch mal an die zu denken, die mit Lebensgeschichten umgehen müssen, von denen wir gar keine Ahnung haben.
Die auch ein bisschen tiefgreifender sind, als jemand hat mal auf einer Weihnachtsfeier fremdgefummelt, womit ich das auch nicht kleinreden will.
Nein.
Aber ich glaube, ihr wisst,
und zum anderen natürlich, um zu zeigen, dass Verzeihen möglich ist und dass man sich Hilfe holen kann. Und dass es in erster Linie tatsächlich etwas ist, was einem selber gut tut.
Mhm.
Danke, Betty. So, und jetzt noch ganz schnell zu unserem anderen Super-Influencer.
Bruder
Lukas. Das hat er sicherlich noch nie gehört.
Nee,
Bruder
Lukas. Entschuldige, bitte.
Bruder Lukas?
Ja.
Kannte auch die Schwestern unserer lieben Frau, das ist natürlich mal ganz klar.
Okay.
Ne? Lebt im Kloster Nützschau. Entschuldigung.
Entschuldige, aber dein Kloster unserer lieben Frau, wo du ja zur Schule gegangen bist.
Wo mich die Schwestern das Leben gelernt haben.
Ist das das Harvard unter den gläubigen Schwesternschulen? Oder?
Nee, das ist eher so eine Kette wie Penny oder Aldi. Das gibt es halt in ganz Deutschland. Da gibt es halt, gibt's die lieben Frauen Nord und die lieben Frauen Süd.
Und du warst bei den lieben Frauen?
Süd.
Ach, Süd, okay.
Ja, das ist, nee, ich glaube, das gibt es gar nicht. Habe ich jetzt mir ausgedacht.
Okay.
Aber so ungefähr. Es ist einfach eine Erfolgsgeschichte.
Okay, es ist wie so ein Espresso-Haus quasi.
Ja, richtig, ja. Die ganz viele Filialen in Deutschland eröffnet.
Gut beschrieben, danke. Okay. Bruder Jakob, Bruder Lukas, oh Gott, ja, das war jetzt nicht mal als dummer Gag gemeint.
Tut
Bruder
mir leid.
Lukas, Entschuldigung.
Tut mir leid, Bruder. Bruder Lukas lebt im Kloster Nützschau und ist Seelsorger und Priester, also nimmt die Beichte ab, war aber früher Werber. Und für alle, die sich jetzt nicht mit dem Rosenkranz in der rechten und mit dem Gesangbuch in der linken durch die ersten 18 Lebensjahre gequält haben wie ich, die Beichte, da geht man hin, vielleicht sogar in einen Beichtstuhl in der Kirche.
Hast du das schon mal gemacht?
Nein, ich bin evangelisch.
Ach so.
Aber bei den Katholiken ist das so gang und gäbe.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man sich vorbereitet auf die erste Heilige Kommunion.
Die Heilige Kommunion, ja.
Und da geht man, so erinnere ich das, sind die Leute dann jede Woche dahin gegangen. Ich glaube auch vor der Firmung nochmal und haben sich dann irgendwas aus den Rippen geschnitten, was da hier jetzt zu beichten war.
Weißt du, welche Vorstellung ich daran so skurril finde? Ich weiß nicht, ich bin ja auch evangelisch, aber ich glaube, die Kommunion hat man früher als die Konfirmation. Ich glaube, man ist so 9 oder so.
Genau. Und dann erzählst
was,
du da,
was hast du zu beichten was hast du mit 8,5?
Absolut. In meiner Welt damals, da musste man danach, weiß ich nicht, 3 Rosenkränze beten
und dann
war die Welt
wieder
in Ordnung.
Ja.
So habe ich das zumindest immer wahrgenommen. Da hat der Herrgott dann großen Schwamm ausgepackt und gesagt, gut. Ne? Ich habe Bruder Lukas gefragt, und das hatte ich ja in der letzten Folge schon angedeutet, warum ist das denn mit dem Verzeihen? Warum ist das in der Kirche überhaupt so ein Riesenthema?
Verzeihen ist, glaube ich, ein Grundpfeiler unserer christlichen Botschaft. Das ist ja die beste Botschaft der Welt. Wenn ich es nicht tue, dann gebe ich diesem so viel Raum und kann mich gar nicht mehr selber lösen. Glaube ich, ein was Urmenschliches, dieses Verzeihen. Und für die eigene Psychohygiene extrem wichtig.
So, da verortet man
die beste Botschaft der Welt, dass Oasis sich wieder zusammentun, sondern dass der liebe Gott verzeiht. Habe ich falsch eingeschätzt.
Aber guck mal, wir haben die, ja, absolut richtig, aber wir haben die christlichen Kirchen ja gar nicht so beim Thema Psychohygiene verortet. Da haben wir immer gedacht, zum Yoga und Buddhismus und keine Ahnung.
Hot Stone Massage. Aber einmal Sonntagskirche.
Ne? Also wie gesagt, ich habe die Beichte von der Außenlinie immer so als wöchentliche Strafarbeit eingeordnet.
Ja.
Also dass man sich vor allen Dingen als Teenager, ne, dass man sich da für seinen verkommenen Lebenswandel da einmal in der Woche entschuldigen muss bei irgendeinem Mann im Kleid. Aber man kann das ja auch sehen wie Bruder Lukas. Und ich finde, er hat noch einen Aspekt ins Spiel gebracht, der heute bisher unter den Tisch gefallen ist. Hier kommt noch ein neuer Aspekt. Wir machen ja alle Fehler. Also da wäre es ja eigentlich auch ganz geil, wenn man auch bei den anderen mal ein Auge zudrücken könnte. Dass man sich das bewusst macht, ich bin ja auch nicht perfekt. Und bei Bruder Lukas war die Geschichte so, wo er das festgestellt hat.
Irgendwann habe ich mal richtig Mist gebaut in der Gemeinschaft. Und dann habe ich mich vor dem Mittagessen vor allen hingestellt und um Verzeihung gebeten. Und das war ein riesiger Akt für mich. Der Mitbruder, der mit mir da so ein bisschen im Clinch gewesen ist, hat sich zu mir gestellt. Und plötzlich standen alle auf, haben so symbolisiert, ja, wir bleiben Menschen, wir bauen Scheiße, aber wenn wir dazu stehen können, dann kann auch daraus was Größeres werden.
Gott, was würde ich dafür geben zu wissen, worum es dabei ging?
Ja, aber er hat mir schon erzählt, dass bei denen im Kloster richtig oft Beef ist.
Weil die halt den ganzen Tag aufeinander hockst, das ist wie ein Dschungelcamp.
Richtig, genau, und das sind auch nur Männer. Ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Wie du dabei so gequält guckst.
Wie traurig ich gucke.
Das sind auch noch viele Männer.
Ja, und dann weiß ich auch nicht, wie die Aufgabenverteilung da so ist, ob das
sehr
alles
viel Testosteron.
Ja. So, also, aber ich finde das interessant. Also ich finde, es verzeiht sich deutlich besser, wenn man wie Bruder Lukas immer auf dem Schirm hat, ich bin ja auch nicht perfekt.
Ich wollte auch noch mal ganz kurz Werbung dafür machen, weil das haben wir schon lange nicht mehr gemacht,
ja,
Steffi. Wir wollen euch herzlich dazu einladen, uns zu folgen. Abonniert
und setzt euch an unseren gedeckten Tisch in der ARD Audiothek.
Und ich sag mal so, wir haben ja viel über Verzeihen gelernt heute und Steffi und ich sind auch bereit, euch viel zu verzeihen, aber nicht, wenn ihr diesen Podcast nicht abonniert habt oder wohlwollend bewertet.
Das ist der einzige Podcast, in dem ihr die beste Nachricht gehört habt. Die beste Nachricht. Besser als dass Oasis sich wieder vereint haben. Hast du doch gerade gesagt, es war die beste Nachricht. Die gab es nur in diesem Podcast.
So.
Dafür lohnt es sich doch schon mal. Trag das in die Welt.
Gut.
Und das ist das Fazit.
Also mein Fazit konzentriert sich logischerweise auf Verzeihen im Beziehungskontext. Also Vorsicht vor Beziehungsillusionen. Manchmal setzt man so bestimmte Gesetze und Standards für eine Beziehung fest, ohne die vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin auch mal besprochen zu haben. Und das wiederum führt zu Pseudovertrauen und dazu, dass man relativ schnell verletzt werden, dem Partner aber eigentlich gar nicht so viel vorwerfen kann. Sofort eine Lösung suchen bedeutet oft nur, dass man die Spannung nicht halten kann Und immer alles zu verzeihen, damit bloß schnell wieder Harmonie herrscht, ist keine Superheldenkraft, sondern vielleicht manchmal ein bisschen Verrat an sich selbst. Verzeihen klappt besser, wenn man es für sich selbst tut und aufhört, zu viel Erwartungen an den anderen zu stellen. Also Stichwort Selbstregulation, Co-Regulation, das sage ich vor allem zu mir. Jemandem zu verzeihen ist übrigens nicht das gleiche wie jemandem wieder zu vertrauen. Also das eine ist der erste Schritt und das andere der zweite. Und Erik Hickmann sagt aus Erfahrung, das funktioniert mit dem Wiedervertrauen selten ohne therapeutische Unterstützung. Was helfen kann, wenn man etwas getan hat und sich wünscht, dass es verziehen wird, ist Verantwortung zu übernehmen. Also im Sinne von das Thema selbst ansprechen, auch mal nachfragen, wie sich der andere fühlt und so weiter. Also im seltensten Fall ist es klug, das Verletzungsthema danach totzuschweigen. Und falls eure große Angst und euer Endgegner in Sachen Verzeihen immer das Fremdgehen ist, tatsächlich sind die regelmäßigen kleinen und großen Kränkungen, die in Beziehungen manchmal passieren, ohne dass man sie bewusst mitbekommt, viel schwerer zu verzeihen als der Seitensprung.
So, da bin ich dran. Also, vorweg, es ist ein bisschen schwieriger mit dem Fazit, aber ich fasse mal was zusammen, was ich mir so mitgenommen habe. Es muss ja nichts verziehen werden. Also das ist ja alles ein großes Angebot, aber jeder entscheidet individuell, ob er etwas verzeihen möchte oder nicht. Aber wenn ihr verzeihen wollt, dann habt ihr am Ende mehr davon als derjenige, dem ihr verzeiht. Zeit hilft. Und gerne auch mal bei sich selber Kassensturz machen. Was habe ich selber vielleicht schon an die Wand gefahren? Ist meine eigene Weste vielleicht auch gar nicht so weiß? Dann kann man die moralische Latte auch bei seinen Mitmenschen ein bisschen tiefer legen. Und das Verzeihen geht deutlich leichter von der Hand. Und ich sag's zum dritten Mal, holt euch Hilfe. Also dann, wenn ihr ein bisschen mehr zu verzeihen habt als Fingerabdrücke am Spiegelschrank oder eine leere Milchtüte im Kühlschrank bei richtig schweren Verletzungen, ist es ratsam, sich da professionelle Hilfe zu holen.
Das mit dem Kühlschrank war ja nach wie vor nur eine theoretische Situation, ja, die gar nicht aus dem wirklichen Leben gegriffen war. Das wollen wir nochmal betonen.
Das war alles aus dem theoretischen Handbuch der kleinen und großen Verletzungen in einer Beziehung.
Mit deinem Leben jetzt eher nichts zu tun
gar
gehabt.
Gar nicht.
Wo wart ihr, als ihr erfahren habt, dass die Tupperdose zu Grabe getragen wurde?
Ja, was ist diese Meldung? Konnte sie gar nicht glauben. Tja. Die hat uns alle vor ein paar Wochen emotional in die Knie gezogen. Tupperware, wie wir sagen, oder Tupperware, wie es angeblich richtig
Niemand
sein soll.
Das.
Hat nach seiner Insolvenz seinen Betrieb in Deutschland komplett eingestellt.
Meine Mutter sagt ja, all ihr Hab und Gut dieser Firma wäre inzwischen wohl unfreiwillig in meinen Besitz übergegangen. Ach, ja, mit jeder eingetupperten Zucchinisuppe oder jedem Schlag übrig gebliebenen Nudelauflauf wurde ihre Tupper-Sammlung kleiner und meine angeblich größer. Deshalb war der Abschied für sie verkraftbar erstmal.
Darf ich kurz erzählen, dass ich vor ein paar Jahren noch auf einer Tupper-Party in einem Mittelzentrum war? Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal in aller Ausführlichkeit erzählt habe.
Was hast du Schönes gekauft?
Oh, ich erinnere mich dran, ich hatte mal, das war aber nicht bei diesem Event, das war in meiner Studienzeit, war das
geckige Meta-Ebenen-Veranstaltung.
Da hatte ich, war ich stolze Besitzerin des Garde-Offiziers.
Was ist das?
Handelte sich da, glaube ich, um eine Eierdose. Die war stark. Und da habe ich jetzt sowas Kleineres gekauft. Aber was ich noch viel interessanter fand, war, dass ich damit Damen meines Alters oder ein bisschen jünger in Kontakt...
Damen meines Alters,
ja. In Kontakt trat, die sich sehr ausführlich darüber unterhalten haben, was sie ihren Männern morgens eintuppern.
Nein.
So, pass auf. Und alle Männer waren sich einig, die mögen alle gerne Rouladen. Aber...
Oh Gott. Über welches Jahr sprechen wir?
Noch nicht so lange. Das Gemüse stört. Und nun gab es diese, also die Frauen haben sich da kreativ bereichert, was man anstatt von Gemüse noch alles in eine Roulade reinrollen könnte, was auch aus Fleisch ist. Und mit diesen Erkenntnissen und, ich glaube, einem Dreier-Set kleinerer Tupperdosen bin ich glücklich nach Hause gegangen. Wollte euch das nur...
Also schade, dass die goldenen Zeiten von solchen Events nun vorbei sind.
Aber es fehlen uns doch zunehmend, und das ist, merkt man doch auch gesellschaftlich, fehlen uns doch Events, wo sich ganz unterschiedliche Leute begegnen.
Mhm.
Keiner geht mehr in die Kirche, keiner trifft sich mehr auf Tupper-Partys.
Mhm.
Und da fängt der gesellschaftliche Niedergang schon an. Wo waren wir? Plastik, ne?
Ja.
Pass auf. Kaum etwas stand bzw. steht für mütterliche Fürsorge als so eine prall gefüllte Plastikdose mit Essensresten.
Ja.
Aber das ist jetzt Vergangenheit. Und die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk haben der guten alten Tupperdose, ein podcastförmiges Denkmal geschaffen und sie stellen in diesem Podcast die einzig relevante Frage, wer hat die Plastikschüssel auf dem Gewissen?
Who killed, naja, da muss man wirklich Tupper wahrscheinlich sagen, ne? Who killed Tupper ist ein, und Achtung jetzt, Ironie, ist ein True Crime Podcast, in dem Friedrich Lichtenstein als Host und zeitgleich als Kommissar den Mordfall Tupper versucht aufzuklären. Stefanie, er taucht ab in das Amerika der 50er Jahre, wo die beliebteste Plastikdose der Welt aus Kriegsrestmaterialien erschaffen wurde und es entspinnt sich eine Art Roadmovie des genialen und schrulligen Erfinders Earl Tupper und seiner ersten Tupperware, ich kann nicht Tupper sagen, ist wirklich komisch, Tupperware-Verkäuferin Brownie Wise.
Ihr müsst euch da einfach mal drauf einlassen und diese Gefäße haben euch im Alter von mindestens 16 bis 36 vor dem sicheren Verhungern
so
bewahrt. Insofern, das seid ihr Tupper wohl schuldig.
Ja.
Hört mal rein, die True-Crime-Satire Who Killed Tupper?
Tupper.
Aufstieg und Fall einer Dose. Vom Deutschlandfunk kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der kultigen Aufbewahrungsplastik für die Podcasts der ARD Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Die aufregendsten Dinge. Die passieren ja nicht in New York oder am Bungee-Seil, die passieren im Bett. Und zwar dann, wenn die Knirschdiene drin ist, wenn das Handy auf nicht stören und das Licht aus ist und man langsam, aber sicher so rüber gleitet ins Land der süßen Träume. Und dann denkt man ja erstmal, das Hirn geht jetzt auf Standby, das stretcht sich mal durch, das kommt runter. Aber au contraire, weil dann geht es erst richtig los, dann wird geträumt, dann wird verarbeitet, dann wird alles durchgerömert, was das Unterbewusstsein gerade so auf dem Zettel hat. Und das Hirn kommt da teilweise auf Ideen, auf die haben wir gar keinen Zugriff mehr. Es kann auch gut mal sein, dass das dann beim Träumen nach hinten losgeht.
Der Träumen ist ja einfach so ein ganz kleiner LSD-Trip, für den man nicht mal in eine Hippie-Kommune eintreten muss. Da wird man auch nicht rechtlich für belangt, wenn man sich da wegträumt.
Da darf man alles.
Genau. Aber man hat auch nicht so richtig in der Hand, wie es ausgeht. Kann gut sein, kann aber auch ein richtiger Horrortrip werden. Mhm. Früher ist man dann ins Bett seiner Eltern eingezogen und gut war. Erwachsene haben damit allerdings mehr Probleme, die kommen gar nicht mehr zur Ruhe, müssen dann irgendwann sogar zum Therapeuten und sich da von ihren Albträumen befreien lassen.
Und der Körper macht ja relativ wenig pro bono, also das meiste, was der macht, ergibt eigentlich irgendeinen Sinn. Der macht das für irgendwas und deshalb stellen wir uns in der nächsten Folge die Frage, welchen Sinn? Also was haben unsere Träume zu bedeuten und was können wir für unseren Alltag da rausschlagen? Und da will ich spoilern so einiges. Steffi.
Ich habe mich ja schon mit dem Thema beschäftigt und schon ein Interview geführt und ich sag mal so, also selten hat mich ein Thema, also das Thema war jetzt auch gut, aber das hat mich richtig gefesselt und ich bin
und
bereit,
du bist ja
was
so eine gute Schläferin auch, das wollen wir auch nicht vergessen, dass du ja so gut, dich kann man ja ablegen, wo man will und
abhalten kann man mich, wo man
weg.
Will.
Abhalten und ablegen. Und da dämmerst du schon weg.
Und ich habe schon erfahren, dass Salvador Dali, der ist zum Beispiel immer mit dem Schlüssel in der Hand eingeschlafen und dann hat er die Hand über so einen Teller gehalten, damit er aufwacht, bevor er richtig tief
für
schläft.
Powernapping, ne?
Genau,
ja.
Weil er in dieser leichten Schlafphase die besten kreativen Ideen hatte. No. Und ich finde, wenn man sich diese Bilder anguckt mit den schmelzenden Uhren, dann denkt man vielleicht, hätte er besser durchgeschlafen, aber wir wollen nichts bewerten. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Genau, träumt süß.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.